Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Berichten aus Wissenschaft, Medizin und Umwelt. Und wir wollen jetzt auf Naturwissenschaft und Technik blicken. Dazu ist mein Kollege Ralf Krauter aus der Redaktion Forschung aktuell ins Nachbarstudio gekommen. Guten Morgen, Ralf. Welche Themen erwarten uns denn in der nächsten knappen halben Stunde?
Guten Morgen, Carsten Schröder. Ja, bei uns geht es heute um die Suche nach außerirdischem Leben. Seit über 20 Jahren stellen ja Computerbesitzer aus aller Welt via Internet ihre Rechner zur Verfügung, um Radiosignale aus den Tiefen des Alls nach Spuren intelligenter Wesen da draußen zu durchforsten. Gefunden haben sie bislang nichts. Vergeblich war die Suchaktion trotzdem nicht. Warum, das erklären wir gleich, weil das Projekt SETI at Home heute nämlich offiziell ausläuft. Außerdem schauen wir in unserer Serie Tolle Idee, was wurde draus, auf Retina-Implantate, mit denen Forscher vor 15 Jahren Blinden einen Teil ihres Sehvermögens zurückgeben wollten. Zum Auftakt starten wir aber mit unserem täglichen Blick auf die Wissenschaft rund um die Corona-Pandemie.
Wir stehen gerade am Anfang, die Epidemie zu bekämpfen. Die Zahlen werden weiter steigen.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Corona-Update.
Wie man sich vor der Ansteckung mit dem neuen Coronavirus schützen kann, das wurde in den vergangenen Wochen auf allen Kanälen fast schon gebetsmühlenartig wiederholt. Hände regelmäßig gründlich waschen, nicht ins Gesicht fassen, persönliche Kontakte so weit wie möglich reduzieren und, wenn man es ganz genau nimmt, beim unvermeidlichen Gang zum Supermarkt Handschuhe und Mundschutz tragen. Aber weil all diese äußeren Maßnahmen natürlich nie 100%ig wirksam sind, kommt es natürlich immer auch auf das eigene Immunsystem an, das die neuen Coronaviren als gefährliche Eindringlinge erkennen und bekämpfen muss. Das Immunsystem zu stärken, damit es ordentlich auf Zack ist, das ist also auf jeden Fall sinnvoll. Aber dummerweise spielen unsere körpereigenen Abwehrkräfte bei der gefährlichen Lungenkrankheit Covid-19 eine durchaus ambivalente Rolle. Ärzte, die auf Intensivstationen um das Leben Infizierter kämpfen, die berichten nämlich, es sei häufig eine Überreaktion des Immunsystems, die schwerkranken Patienten zum Verhängnis werde. Wie das zusammenpasst, soll uns jetzt mal der Wissenschaftsjournalist Michael Lange erklären. Herr Lange, schadet oder schützt unser Immunsystem uns denn nun eher, wenn es um das neue Coronavirus geht?
Beides, denn das Immunsystem ist äußerst komplex. Das bedeutet, es hat verschiedene Elemente und die arbeiten zusammen und das lässt sich nicht immer vorhersagen. Zum einen brauchen wir natürlich ganz dringend die schützende Wirkung des Immunsystems. Die ist allgemein, die muss das Virus nicht erkennen. Die verhindert einfach, dass die Viren in die Zellen und in unsere Körperzellen kommen. Also dazu muss das konkrete Virus, in diesem Fall das Coronavirus, nicht erkannt werden. Und die spezielle Immunantwort, die funktioniert allerdings am Anfang noch nicht, denn das Immunsystem kennt den Feind nicht und weiß nicht, auf wen es feuern soll. Und in diesem Fall kann es eben auch, wenn dieses Immunsystem nicht richtig arbeitet und dann immer höher reguliert wird, immer stärker wird, zu Schäden kommen. Das Immunsystem selbst wird dann zum Feind, es wird immer stärker, aber es hat keine Wirkung gegen die Viren und schädigt dann die Lunge. Und auf den Intensivstationen beobachten Ärzte immer wieder, dass sowohl das Immunsystem den Patienten schadet, aber eben auch die Viren. Beide Viren und Immunsystem schädigen dann die Lunge und das sind die gefährlichen Situationen.
Macht es vor diesem Hintergrund denn dann überhaupt Sinn, das eigene Immunsystem zu stärken, wie gerade immer wieder geraten wird?
Ja, stärken ist in den Augen der Immunologen eigentlich der falsche Begriff. Stärken heißt einfach hochfahren und das reicht eben nicht. Das Immunsystem muss sozusagen selber wissen, was es richtig macht und dazu muss es nicht stark sein, es muss intakt sein, es muss funktionieren und dazu muss man alles tun, was man tun kann. Der Immunologe Bernhard Fleischer vom Bernhard-Nocht-Institut, der sagt dazu, wichtig ist vor allen Dingen gesunder Schlaf, dass man fit ist und dass man sich ausgewogen ernährt. Und das reicht dann, um das Immunsystem intakt zu halten. Ja, sich warm halten, die Schleimhäute feucht halten, das sind auch so Tipps, die man geben kann. Aber einfach hochfahren, das Immunsystem nutzt nichts.
Aber was bringen denn dann die vielfach angepriesenen Immunbooster jetzt gegen das Coronavirus?
Die sind natürlich in Bezug auf Corona noch nie getestet worden, aber zum Beispiel in Bezug auf Grippe und da bringen sie definitiv nichts, weil die Immunbooster bestenfalls dazu führen, dass die Menge der Antikörper steigt. Aber die Menge der Antikörper nutzt nichts, wenn die richtigen Antikörper nicht dabei sind. Deshalb werden diese Immunbooster von Experten nicht empfohlen. Bernhard Fleischer sagt, es gibt einige Nahrungsergänzungsmittel, die sind ganz sinnvoll, zum Beispiel Zink oder Vitamin D. Wenn die im Winter fehlen, dann soll man die ruhig zugeben. Aber ansonsten kann man da nicht so viel mit Medikamenten machen.
Sprechen wir über diese schädlichen Wirkung des Immunsystems, die Sie schon angerissen haben. Ist diese Überreaktion des Immunsystems denn typisch für Coronaviren?
Die gibt es bei ganz vielen Viren. Die gibt es zum Beispiel auch bei Influenza, der Grippe, aber auch bei Mumps und Hepatitis A. Und da ist einfach bekannt, dass das Immunsystem selbst zum Problem wird, weil es die Viren nicht bekämpfen kann. Und man kann so sogar mit dieser Überreaktion des Immunsystems bestimmte Effekte bei Kleinkindern erklären. Kleinkinder haben sehr viele Viren in ihrem Körper. Das Immunsystem ist schwach. Ja, das müsste doch eigentlich bedeuten, dass sie besonders schwere Symptome haben. Haben sie aber nicht. Und das konnten Wissenschaftler aus Singapur nachweisen. Und die nehmen einfach an, dass bei diesen Kleinkindern diese schädliche Reaktion des Immunsystems, die eigene Lunge schädigt, dass die bei den Kleinkindern nicht stattfindet und dass die deshalb nur milde Symptome haben. Das ist eine Theorie, könnte richtig sein, aber das weiß man natürlich noch nicht.
Wenn das so wäre, würde es denn dann Sinn machen, das Immunsystem zu hemmen bei Schwerkranken, damit es eben keinen großen Schaden anrichten kann?
Wie gesagt, für den Gesunden macht das überhaupt keinen Sinn, aber auf Intensivstationen wird tatsächlich darüber nachgedacht. Man hat zum Beispiel beobachtet in Bergamo, dass Patienten nach Organtransplantationen, deren Immunsystem ist total gehemmt und eigentlich müssten die doch zur Risikogruppe gehören, weil sie ein sehr schwaches Immunsystem haben, haben aber kaum schwere Symptome. Ja, und das könnte man ja nachahmen und dass man sozusagen auf der Intensivstation das Immunsystem gezielt hemmt, ist aber eine Gratwanderung. Dann würde ja die Zahl der Viren wieder ansteigen. Und erste Versuche mit Steroiden, das Immunsystem zu hemmen, haben nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Also man weiß da einfach noch zu wenig. Das Immunsystem ist sehr komplex und das wird alles jetzt erst erforscht. Aber das Immunsystem, das ist sicherlich der Schlüsselspieler in diesem Kampf gegen das Virus im eigenen Körper.
Über die ambivalente Rolle des Immunsystems bei der Bekämpfung des SARS-Coronavirus 2 sprach ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Vielen Dank dafür. Und morgen fragen wir an dieser Stelle in unserem täglichen Corona-Update aus der DLF-Wissenschaftsredaktion, welche Rolle Telemedizin spielen könnte bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. Geniale Entdeckungen vermelden Wissenschaftler praktisch jeden Tag. Aber wenn man dann ein paar Jahre später mal nachfragt, was draus geworden ist, stellt man fest, oft haben sich die Erwartungen nicht erfüllt und längst nicht immer wurden vollmundige Versprechen tatsächlich eingelöst. Um zu verstehen, woran das liegt, fragen wir in der Sendereihe Tolle Idee, was wurde draus, alle zwei Wochen nach, warum wegweisende Ansätze, über die wir vor Jahren berichtet haben, wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und unsere tolle Idee von heute, die geht darauf zurück auf eine Höreranfrage von Lucius Wahlburg, der von uns wissen wollte, woran scheiterte die Retina-Implant AG? Wenn man sich kurz mal fest die Augen reibt, dann sieht man danach eine Zeit lang Sterne. Und zwar selbst dann, wenn man die Augen geschlossen hält. Dieses Phänomen kennt jeder und die Erklärung dafür lautet, dass die lichtempfindlichen Nervenzellen in der Netzhaut durch den Druckreiz so stimuliert werden, dass sie dem Gehirn melden, sie hätten Lichtblitze registriert. Soweit so bekannt. Aber was wäre, wenn man sich diesen Effekt zunutze machen könnte und die Retina von Blinden mit elektrischen Impulsen so stimulieren könnte, dass ihre visuelle Wahrnehmung zurückkehrt? Mit dieser Vision begannen Forscher in Baden-Württemberg vor einigen Jahren Retina-Implantate zu entwickeln, die Blinden einen Teil ihres Augenlichts wiedergeben sollten. Anneke Meyer hat für uns nachgefragt, was draus geworden ist.
Blinde wieder sehen lassen, und zwar mit Hilfe von Retina-Implantaten. Das war 2003 die Vision der Gründer der Retina-Implant AG in Reutlingen. Was klingt wie Science-Fiction, schien damals eine realistische Möglichkeit. Aber im März 2019 gibt das Unternehmen seine Auflösung bekannt. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen, erinnert sich der ehemalige Technologiechef Dr. Alfred Stett.
Seit vielen, vielen Jahren weiß man, dass Elektrostimulation im Auge dazu führt, dass man sogenannte Phosphene wahrnimmt. Das sind wie so Sternchen, wenn man sie mit dem Finger ins Auge langt, dann sieht man auch so Blitze. Und das kann man auch durch Elektrostimulation auslösen. Und dann war so die Überlegung, wenn man das gezielt macht mit ganz definierten Reizmustern, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, durch Elektrostimulation blinden Menschen Sehvermögen zurückzugeben.
Untersuchungen an Tiermodellen zeigen, das Prinzip funktioniert. Zumindest wenn die Ursache der Erblindung das Absterben der lichtempfindlichen Photorezeptorzellen in der Netzhaut ist. So wie bei der Krankheit Retinitis pigmentosa. Gleich mehrere Forschergruppen beginnen daraufhin, winzige Kamerachips zu entwickeln, die Licht in elektrische Signale übersetzen. Netzhautimplantate. Unter den Pionieren des Feldes ist eine Gruppe von Forschern der Uniklinik Tübingen, zu der auch Alfred Stett gehört.
Das war der Anfang der Firma Retina Implant. Die wurde dann 2003 gegründet, als die ersten Experimente gemacht wurden und man dann in die klinische Prüfung ging mit den Pilotexperimenten an Menschen.
Alle 10 Retinitis pigmentosa Patienten, die an der Pilotstudie teilnehmen, sehen mit dem Netzhautchip wieder ein bisschen etwas. Keine Farben oder Details, aber Lichtquellen, grobe Linien, Ecken und Kanten. Im Prinzip genug, um nicht gegen eine Tür zu laufen. Die Medien sind begeistert. Die Entwickler bekommen einen Innovationspreis und selbst die Entscheidungsträger des Gesundheitssystems sind überzeugt. Der Netzhautchip wird Kassenleistung. In den folgenden Jahren werden 60 weitere Patienten implantiert. Dass die Firma trotz dieser scheinbaren Erfolge im März 2019 ihre Auflösung bekannt gibt, ist bedauerlich, aber letztlich die richtige Entscheidung, sagt Alfred Stett. Die Implantate konnten die Erwartung der Patienten nicht erfüllen.
Der Nutzen, ist immer die Frage gewesen. Es gab einfach eine Reihe von Patienten, die hatten einfach keinen Nutzen im Alltag von dem Implantat.
Wie gut die Patienten mit dem Retina-Implantat sehen können, variiert stark. Im besten Fall können sie Buchstaben erkennen, sehr große Buchstaben, und auch das nur unter idealen Bedingungen im Labor. Als Alltagshelfer ist das Retina-Implantat von einer ganz anderen Technologie abgehängt worden.
Man muss da fairerweise sagen, dass die Möglichkeiten, die Smartphones heute bieten, in bestimmten Anwendungsfeldern besser sind und mehr können, als Implantate überhaupt erreichen werden können. Sie haben heute auf Ihrem Handy Technologien, die blinde Menschen auch intensiv nutzen, um Texterkennung zu machen, um Objekte zu erkennen, Farberkennung, Navigation. Es ist völlig illusorisch heute anzunehmen, dass man mit einem Netzhautimplantat Zeitung lesen kann. Es wird aus physikalisch-technischen Gründen einfach nicht möglich sein.
Um ein paar Linien in Falschfarben zu sehen, will sich niemand mehr unters Messer legen. Patientenverbände reagieren deshalb kaum auf die Auflösung des Reutlinger Herstellers von Netzhautchips. Spurlos verschwunden ist die Retina Implant AG nach ihrer Löschung aus dem Handelsregister trotzdem nicht.
So, dürfte ich Sie bitten, das mal aufzusetzen?
Wir sehen hier das Ocostim-Gerät. Das Device sieht so aus, dass man sich eine Brille aufsetzt. An dieser Brille können Elektroden befestigt werden.
Statt Gläsern werden in die Brille Bogenelektroden eingesetzt. Zwischen den Enden des halbrunden Metallrahmens spannt sich ein hauchdünner Silberfaden.
Wir öffnen jetzt hier ein Elektrodenpaket. Jetzt werden wir diesen Elektrodenfaden vorsichtig auf Ihrem Auge platzieren.
Dieser Faden wird auf das Augenlid unten aufgelegt und kontaktiert dann die Kornea, die Hornhaut. Dann ist über diese Brille und ein Kabel die Elektrode mit dem Stimulationsgerät verbunden. Und wenn man das startet, über den Faden werden Strompulse auf das Auge abgegeben. Wenn man die Stimulationsstärke langsam erhöht, dann nimmt der Anwender diese elektrisch ausgelösten Phosphene wahr.
Und dann werde ich jetzt mal das Gerät einschalten.
Anders als das Retina-Implantat stellt die elektrische Stimulation des Auges keine verloren gegangene Sehleistung wieder her. Sie sorgt dafür, dass das Sehvermögen nicht schlechter wird.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Netzhautimplantates war die Frage, wie stark kann man die Netzhaut stimulieren, ohne Schaden anzurichten. Und meine Aufgabe war damals, diese Schädigungsschwelle herauszufinden. Wir haben dann ein Gewebemodell gehabt, wo wir Netzhäute im Inkubator hatten und haben natürlich diese Schwelle gefunden, wo die Netzhaut dann Schaden nimmt, aber bei sehr geringen Reizstärken haben wir auch gefunden, dass man eigentlich Vorgänge in der Netzhaut verlangsamen kann, die zum Zelltod führen.
Retinitis pigmentosa heilen kann das Ocostim-Gerät nicht, aber es kann das Fortschreiten der Erblindung verzögern. Ganz ohne Nebenwirkungen. Um den Stimulator als Medizinprodukt auf den Markt zu bringen, gründete die Retina Implant AG bereits 2007 die Tochtergesellschaft Ocovision. Mit der Auflösung des Mutterkonzerns 2019 musste eigentlich auch die Tochtergesellschaft abgewickelt werden.
Und da haben dann die Patientenverbände und die Patienten tatsächlich rebelliert. Da gab es ein sehr starkes Feedback im Gegensatz zum Feedback bei den Implantaten.
Schließlich findet sich ein Investor, der Ocovision kauft. Alfred Stett ist dort heute Geschäftsführer. Wahrscheinlich ab Mitte des Jahres, sagt er, wird der Netzhautstimulator wieder als anerkanntes Medizinprodukt auf dem Markt sein. Als derzeit einzige Therapieoption für Patienten mit Retinitis pigmentosa. Was die tolle Idee eines Netzhautimplantats angeht, heißt es dagegen für die Wissenschaftler nicht aufgeben, sondern anfangen. Und zwar noch einmal ganz neu, denkt Alfred Stett.
Uns wurde auch klar, dass wir eigentlich noch mal zurück müssen ins Labor, um tatsächlich noch mal mehr Grundlagenarbeit zu machen.
Das sehen andere ähnlich. Auch die amerikanische Firma Second Sight hat ihr Retina-Implantat wieder vom Markt genommen und konzentriert ihre Forschung jetzt auf alternative Ansätze. Den Glauben daran aufgeben, dass es irgendwann möglich sein wird, Blinde wieder sehen zu lassen, wollen die Wissenschaftler nicht.
Woran scheiterte die Retina-Implant AG in Reutlingen? Annike May ist dieser Frage unseres Hörers Lucius Wahlburg nachgegangen. Und wenn Sie Vorschläge für Themen aus Wissenschaft und Technik haben, die wir dringend auf Wiedervorlage legen sollten, schicken Sie uns eine Mail an tolleidee@deutschlandfunk.de. Sind wir allein im Universum oder gibt es da draußen in den Tiefen des Alls irgendwo andere intelligente Lebensformen? Spätestens seit dem Hollywood-Film Contact aus dem Jahr 1997, in dem Jodie Foster eine Radioastronomin spielte, hat sich rumgesprochen, dass Wissenschaftler in einem Projekt namens SETI mit riesigen Antennenschüsseln den Kosmos belauschen, um Signale intelligenter Aliens aufzufangen. SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Das Projekt gibt's wirklich. Und jahrzehntelang konnten sich sogar Normalsterbliche daran beteiligen, indem sie ihren Computer via Internet für die Datenanalyse zur Verfügung stellten. Doch jetzt steht SETI at home vor dem Aus. Und wir wollen deshalb darüber sprechen mit dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen. Herr Lorenzen, fangen wir mit den ganz konkreten Resultaten von SETI at home an. Und da müssen wir doch leider konstatieren, IT hat offenbar nicht angerufen. Oder hat er doch?
Nein, der ganz große Traum, der ist leider nicht wahr geworden. Fast 21 Jahre Suche nach diesen möglichen Signalen von fernen Zivilisationen. Aber man hat nichts gefunden, keine Nachricht, kein Pieps von IT.
Wie genau lief diese Suche nach Funksignalen außerirdischer Zivilisation in der Praxis denn ab?
Dieses 300 Meter Radioteleskop, das man auch aus diesem Film Contact kennt, in Arecibo in Puerto Rico, das zeichnet einfach ständig Daten auf, auch bei normalen anderen astronomischen Beobachtungen. Und dieser Beifang, der wird dann in kleine Datenpakete zerlegt, per Internet eben an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von SETI at home verschickt. Und da laufen dann automatische Programme ab, die die Analyse auf den heimischen PCs eben vornehmen. Und dann geht alles zurück in die Zentrale an der Universität von Berkeley. Die Grundidee ist eben, technische Zivilisationen könnten sich verraten, zum Beispiel durch sehr schmalbandige oder durch regelmäßig sich wiederholende Funksignale. Man sucht also in diesen Radiodaten nach etwas, das nicht von einem Stern oder irgendeiner Radiostrahlung aussendenden Gaswolke stammen kann. Aber die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die ist vergleichsweise einfach, denn es ist wirklich extrem schwer, dieses ET-Signal im kosmischen Radiorauschen zu finden.
Warum hört SETI at home denn dann nun auf? Weil das Unterfangen einfach zu schwierig ist oder zu hoffnungslos?
Nein, man hat schon vor vielen Monaten gesagt, man geht jetzt in eine Hibernation, in einen Winterschlaf. Man habe eigentlich die wesentlichen Daten jetzt ausgewertet. Man will das alles mal zusammenfügen, die kleinen Pakete, das Ganze in einem großen wissenschaftlichen Artikel zusammenfassen. Und natürlich spielt eine Rolle, es gibt andere Teleskope, die ebenfalls nach Signalen von Außerirdischen suchen. Da fallen aber so gigantische Datenmengen an, dass der Versand gar nicht mehr möglich ist. Jetzt muss die Auswertung direkt am Teleskop erfolgen.
Jetzt haben da also Millionen Menschen über 20 Jahre lang auch zu Hause auf der Lauer gelegen, also alle, die bei SETI at home mitgemacht haben und nichts gefunden. Wie bewerten Sie das Projekt jetzt? War das dann ein Fehlschlag letztlich?
Nein, ich würde nicht sagen, es war ein Fehlschlag. Ich meine, es haben über 5 Millionen Menschen mitgemacht. Es kam über 2 Millionen Jahre Rechenzeit zusammen, wenn man das alles zusammenzählt. Man hat hier einfach gezeigt, wirklich Forschungsprojekte lassen sich auch mit verteiltem Rechnen durchführen. SETI at home war ja wirklich so eines dieser allerersten großen Mitmachprojekte der Forschung. Heute ist Citizen Science, diese Bürgerwissenschaft, ganz groß an Mode. Man war da wirklich ja ein Trendsetter. Aber irgendwann geht ein Experiment zu Ende und so ist es jetzt eben auch mit SETI at home.
Können wir denn aus der Stille am anderen Ende der Leitung jetzt folgern, es gibt keine andere höher entwickelte Zivilisation, zumindest nicht in unserer Milchstraße?
Nein, das kann man so nicht sagen. Seht ihr, zum einen, das fliegt am Teleskop, wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Himmels überwacht. Man kann ohnehin ja nicht nachweisen, dass es hochentwickeltes Leben nicht gibt. Vielleicht gibt es davon ganz viel, aber vielleicht nutzt das woanders keine Radiostrahlung. Also die Chancen, dass SETI da Erfolg haben würde, die waren von Anfang an minimal. Man muss sich ja auch mal die zeitlichen Dimensionen klar machen. Auf der Erde gibt es Leben seit Milliarden Jahren. Die Menschheit gibt es seit einigen, vielleicht 10.000 Jahren. Aber Radiostrahlung senden wir selber erst seit 120 Jahren hinaus ins All. Also auch wir wären kaum im All zu entdecken.
Und selbst wenn man was gefunden hätte, wäre es ja wahrscheinlich auch relativ schwer gewesen, mit dem oder denjenigen in Kontakt zu treten, aufgrund der Entfernung, oder?
Das wäre tatsächlich so, wenn man eine Zivilisation findet, die 300 Lichtjahre entfernt ist, selbst wenn wir jetzt sofort hinfunken würden, hallo, wir haben euch entdeckt, dann käme ja frühestens in 600 Jahren eine Antwort. Und es ist eben wirklich extrem schwierig, da draußen etwas zu finden. Frank Drake, der Vater dieser, ja, der Pionier dieser Suche nach außerirdischer Intelligenz, der schätzt immerhin, es gäbe so etwa 10.000 technische Zivilisationen da draußen im All. Das klingt zwar gut, aber selbst dann wäre der durchschnittliche Abstand 1.000 Lichtjahre. Frank Drake sagt, na, er hofft, bis 2030 gelingt der Fund, das mag gelingen, aber SETI at Home wird es eben nicht schaffen.
Vielen Dank für diese Information an Dirk Lorenzen. SETI at Home stellt nach über 20 Jahren die Suche nach Außerirdischen ein. Aber wer weiß, vielleicht sind sie doch irgendwo da draußen. Der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen, mit dem wir eben gesprochen haben, der ist übrigens auch der Autor der Sternzeit, also jenes täglichen Stücks vom Himmel, das wir hier immer zum Ende unseres Blicks in die Wissenschaft im Programm haben. Heute geht es da um all die faszinierenden An- und Einsichten, die der Sternhimmel im April so zu bieten hat.
Sternzeit, 31. März. Der Sternenhimmel im April. Im Laufe des kommenden Monats April nimmt die Sonnenscheindauer auf der Breite von Konstanz auf 14,5 Stunden zu. Nahe der dänischen Grenze sogar auf 15 Stunden und 15 Minuten. Die immer kürzer werdenden Nächte beginnen mit dem Gala-Auftritt der Venus. Unser Nachbarplanet strahlt unübersehbar als Abendstern. Aufgrund der Sommerzeit geht sie erst nach Mitternacht unter. An den kommenden Tagen wandert sie am Sternhaufen Plejaden vorbei, für Himmelsfans eine besondere Augenweite. In den Abendstunden zeigt sich zunächst noch der komplette Winterhimmel im Südwesten. Gegen Monatsende verabschieden sich dann Stier, Orion und Sirius im großen Hund für diese Saison. In den Stunden um Mitternacht dominieren am südlichen Firmament mit Löwe, Jungfrau und Bootes die Frühlingsfiguren. In der Nacht zum 8. April leuchtet hier der Ostervollmond. In den frühen Morgenstunden kündet das Sommerdreieck am Osthimmel von der heißen Jahreszeit. Und ab etwa 5 Uhr früh ziehen tief im Südosten drei Planeten die Blicke auf sich. Jupiter, Saturn und Mars. Der rötliche Mars steht morgen früh genau unterhalb Saturns und lässt ihn in den kommenden Wochen weit hinter sich. Zwischen dem 14. und 16. April gesellt sich die Mondsichel zu den drei Planeten. Dann bieten sich die wohl schönsten Himmelsanblicke des Monats. Wer nicht früh aufstehen will, kann am 26. April den Besuch der zunehmenden Mondsichel bei der Venus am Abendhimmel bewundern. Das wird sicher auch sehr schön.
Berichte aus Naturwissenschaft und Technik waren das mit Ralf Krauter. Danke.